Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg, ich bin Fotograf, Marketingmensch und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast betreibe ich noch einen Dating-Podcast, Salz im Herz. Mein Gast in dieser Folge ist Sepp Schellhorn. Er ist Gastronom, Koch und Ex-Politiker. Bevor es aber losgeht, vorab noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben das Gespräch am 26. Februar aufgezeichnet, also 2 Tage, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Das Thema haben wir im Großen und Ganzen ausgespart. Ich möchte aber hier auf ein Projekt von Sepp hinweisen. Wenn du Hotelier bist und helfen willst, kannst du ein Zimmer einer ukrainischen Familie kostenlos zur Verfügung stellen. Wohin ihr euch bei Interesse wenden könnt, steht in den Shownotes. Es folgen Worte von Sepp.
One family, one hotel, one Europe. In einem freien Europa gibt es hunderttausende Hotels. Wenn jedes Hotel für nur eine schutzsuchende ukrainische Familie die Türen öffnet, dann sind wir Europa.
Auf ganz Europa betrachtet sind das viele Unterkünfte. Helft, wo ihr könnt, auch wenn ihr kein eigenes Hotel besitzt, und versucht euch trotz dieser dramatischen Nachrichten und Zustände auch selbst hin und wieder eine schöne Zeit zu genehmigen. Es ist okay, die Nachrichten auch mal auszuschalten und mal nicht über Krieg oder Corona nachzudenken, auch wenn sich das vielleicht befremdlich oder falsch anfühlen mag. Nun wieder zurück zu der Podcast-Folge. Da Sepp ein Mensch ist, der 24 Stunden des Tages deutlich effektiver nutzt, als ich das zum Beispiel tue, haben wir einiges zu besprechen. Wir reden über seine Betriebe und sein Dasein als Koch, über TV-Auftritte, den Tisch, an dem wir sitzen, und über Debatten und über Debattenkultur und wie sich das vielleicht in Corona etwas verändert hat. Wir reden über Tourismus und wie giftig Politik sein kann und wie wichtig eine Therapie ist. Wir schließen das Gespräch mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und enden mit sehr ehrlichen Einschätzungen über eben diesen. Es ist ein sehr umfangreiches Gespräch mit einem leider etwas abrupten Ende. Sepp packt nämlich überall mit an und musste dann in die Küche. Mir bleibt dieses Gespräch noch lange in Erinnerung und ich bin dankbar für die Offenheit. Danke Sepp, dass du mein Gast warst. Euch da draußen wünsche ich sehr viel Spaß mit dieser sehr ehrlichen Folge Salz im Ohr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze an einem mehr als traumhaften Ort, der sich auch nennt die Verzauberungsanstalt. Und zwar ist mein Gast heute Sepp Schellhorn. Servus Sepp.
Hallo Hendrik, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Jetzt bin ich gleich mit einem speziellen Namen eingestiegen. Verzauberungsanstalt, wo sitzen wir hier?
Wir sitzen hier eigentlich in meiner Homebase. Das letzte Mal hatten wir uns ja getroffen am Mönsberg, ja, in Salzburg, im Museum der Moderne. Und jetzt sitzen wir im Seehof. Der Seehof wird von mir, von uns in der 5. Generation geführt. Mhm. Es ist mein Elternhaus. Mhm. Der Seehof hat sehr viel Geschichte, sehr viel Veränderung mitgemacht und versucht durch eine spezielle Art und Weise die Gäste zu verzaubern, durch Sinnstiftung.
Daher der Name, also dieser Beiname.
Den Namen, die Verzauberungsanstalt, hat uns ein großartiger Journalist, ein ganz lieber Freund, der Michael Fleischacker, gegeben. Mhm.
Weil er sich hier mal verzaubert gefühlt hat?
Wir arbeiten an einem Format. Sinnstiftung bedeutet ja auch, dass man einen Sinn sieht, wohin zu fahren, und sinnstiftend versuchen wir, mit einem kleinen Philosophikum zu sein, das Gute leben. Mhm. Gerade in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Diskussion, das Gute, Gute, großgeschrieben, leben, mhm, ist besonders notwendig, auch darüber nachzudenken, wie gut es uns geht, mhm, und wie schlecht es anderen gehen kann, die gerade bombardiert werden.
Das ist natürlich aktueller denn je jetzt gerade, leider Gottes.
Jedenfalls, dieses Philosophikum findet alljährlich statt, immer um den 1. Mai herum. Mhm. Und das moderiert der Michael Fleischacker. Und er hat mal einen Text geschrieben über den Seehof. Also im Seehof sind, man merkt hier in der Umgebung, es hängen viele großartige Bilder an der Wand. Es sind immer Künstlerinnen und Künstler hier. Es gibt ja ein Sepp Schellhorn-Stipendium für junge Literaten. Und es sollte immer einen Sinn ergeben. Mhm. Das heißt, diese drei Säulen der Sinnstiftung sind Kunst und Kultur, Philosophie und vor allem der grüne Fußabdruck. Das heißt, wir beziehen alle die uns möglichen Lebensmittel aus einem Umkreis von 120 Kilometern.
Wo kommen die 120 her?
Ganz einfach. Ich liebe Spargel und der nächste Spargel ist im Chiemgau. Und da habe ich den Atlas genommen, einen Zirkel und habe einmal nachgemessen. Und dann habe ich gesagt, okay, 120 Kilometer.
Also wenn es einen Spargel N60 geben würde, würde dir auch das reichen?
Ja, aber es gibt ihn eben leider erst in 120.
Okay.
Und das ist ein großartiger Spargel, der Chiemgauer Spargel.
Okay, das werde ich mir mal merken, wenn die Saison wieder losgeht.
Das ist das einzige Lebensmittel, das wirklich saisonal ist. Mhm. Also kein Mensch kommt auf die Idee, im Oktober Spargel zu essen, aber alle Menschen essen das ganze Jahr Erdbeeren, und wenn sie sie aus Peru kommen lassen.
Absolut, ja. Jetzt hast du schon gesagt, wir sitzen hier in sehr alten Mauern und auch in sehr, nicht nur grundsätzlich alten Mauern, sondern auch familienträchtigen Mauern. Du bist hier groß geworden.
Ich bin an einem Muttertag geboren, im Hotel aufgewachsen bis zur Geburt meines ersten Sohnes habe ich im Hotel geschlafen. Mhm. Habe zwar die ersten Jahre natürlich unter Anführungszeichen in einem Hotelzimmer geschlafen, das war aber immer mein Zimmer, ich musste nie ausziehen. Mhm. Und ich bin hier groß geworden. Die Hotellobby war mein Lernzimmer. Mhm. Die Stiege, die Rodelbahn. Meinen Bruder habe ich da auf ein Serviertablett gesetzt und runtergelassen. mit Gästen, mit Kindern, mit Freunden groß geworden. Mhm.
Also ein sehr, sehr wichtiger Ort.
Nein, ein sehr belastender Ort, im Grunde genommen.
Warum?
Man stellt sich immer das so großartig vor wie ein Hotelkind, aber es gab keinen Rückzugsort. Mhm. Es gab zwar das kleine Zimmer mit meinem Bruder zusammen. Meine Eltern hatten nie Zeit. Das Wichtigste war und das wohl Wertvollste war, dass meine Eltern danach getrachtet haben, dass ich möglichst schnell schwimmen kann, weil der See vor der Haustür liegt. Mhm. Aber sonst verbrachte ich fast keine Zeit hier. Ich kam mit 10 ins Internat, hatte dann war 7 Jahre in einem Internat und mit 15 begann der große Generationskonflikt mit meinem Vater, der mich als Gegner sah und der das mich eigentlich 20 Jahre nicht losgelassen hat, dieser Kampf. Mhm. Es war nicht sehr schön, muss man sagen. Mhm.
Aber dann in der direkten Idee, der Sohn kommt hier mit rein und gestaltet mit?
Ja, das war dann noch.
Und dann dieser klassische?
Na, mein Vater fühlte sich dann, also hab die Hotelfachschule gemacht, war der Erstgeborene. Mein Bruder, der 2 Jahre jünger ist, entschied sich sehr schnell, das nicht zu machen. Und es war so diese erzkatholische Erziehung, mit Schuld und Verantwortung aufzuwachsen. Und habe einfach auch keine Alternative gesehen oder bekommen, wollte mit 17 nach einer 3-jährigen Hotelfachschule noch die Matura machen, die wurde mir von meinem Vater verweigert. Er hat gesagt, du gehst arbeiten. Weil du warst kein so guter Schüler, kann man sagen, okay, ich hatte einfach 4, das war für mich immer das sehr gut des kleinen Mannes. Ich habe es geschafft, musste nie sitzen bleiben oder so.
In deinem Kochbuch steht, du hast Kochen mit 5 abgeschlossen.
Nachprüfung. Also dann hat man ja in Österreich, im Jahreszeugnis bekommt man eine 5 und dann hat man die Chance, nach den Sommerferien noch eine Prüfung zu machen, um wieder aufzusteigen. Also Kochen und Maschinenschreiben und Stenografie, ja, das stimmt. Aber also das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil es jungen Menschen die Chance nimmt. Also mit 17 nicht die Matura machen, weil ich glaube, und das ist eins der wichtigsten, den Kindern, den Jugendlichen, alle Chancen dieser Welt zu bieten. Und das war mir auch wichtig bei meinen Kindern. Aber ich habe es nicht bekommen. Jetzt könnte man sagen, okay, du hättest ja später mal im Alter oder im Älterwerden dann die Abendmatura oder sowas machen können. Aber das war damals nicht die Zeit. Ging dann ins Ausland und kam dann mit 25 nach Hause, 24. Habe aber dann in der Küche mitgearbeitet und habe meinen Eltern oder beziehungsweise meinem Vater, der Betrieb gehörte ja meiner Mutter, haben gesagt, mit 29, spätestens mit 30 möchte ich den Betrieb übernehmen. Und wenn das nicht so ist, gehe ich wieder. Und er fühlte sich dadurch unter Druck gesetzt und er suchte sich was anderes, wurde Geschäftsführer des Golfclubs hier. Aber es war einfach... Also ich würde das einem jungen Menschen, einem jungen Unternehmer nicht mehr zumuten, was man damals so in einem klassischen Generationskonflikt mitmacht. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass mich mein Vater, mein Zeuger spüren lässt, übergeben heißt nicht mehr leben. Also mit diesem Grundgedanken. Und ja.
Aber woher kam diese Idee zu sagen, ich möchte das unter 30 übernehmen?
Weil im Tourismus, also bevor man 30 ist, im Tourismus ist man am stärksten, am energievollsten und am kreativsten zwischen 30 und 50. Und man muss alleine gestalten können. Ich erlebe gerade den gleichen Prozess durch, weil ich im November 23 meinen Betrieb übergebe, also diesen Seehof, an den Felix, an den zweiten Sohn, der mit großer Demut betrachte ich das. Ich fühle mich überhaupt nicht hinausgedrängt, sondern es war die Frage an die drei Kinder, ob sie den Betrieb übernehmen wollen. Und der Felix hat gesagt, ja, das möchte er. Und das muss man mit großer Dankbarkeit sehen. Und sieht ihm mit großer Freude entgegen und dann bin ich, will nicht sagen erlöst, aber dann werde ich den Felix unterstützen, wenn er mich braucht, aber sonst ihm nicht im Wege sein.
Okay, wenn wir jetzt nochmal da die Frage stellen würden, ich lerne dich jetzt irgendwo kennen und frag dich, was machst du beruflich? Weil es gibt ja, wenn man ein bisschen liest, wer du bist und was du tust und was du schon alles gemacht hast, würde ich sagen, keine Bezeichnung für dich, oder? Zumindest doch, keine einwörtige.
Ich bin im Tourismus groß geworden. Ich führe touristische Betriebe. Ich bin Unternehmer.
Okay.
Ich bin Unternehmer mit einem großen sozialen Herz. Und einem Engagement für die nächste Generation.
Okay, wenn wir da jetzt dann weitergehen. Du hast ja vorher noch gesagt, du warst in einem Internat und Hotelfachschule und dann warst du nochmal weg. Und das war das alles in der Küche schon verortet?
Ja, also das steht auch in dem Kochbuch, glaube ich, drinnen, dass ich... Also ich war grundsätzlich immer kein guter Schüler, kein braver Schüler. habe aber dann relativ schnell gemerkt, und das hat mir auch meine Mutter zu Recht gesagt, du musst von der Küche was verstehen. Und ich habe erst mit 18 Jahren angefangen zu kochen. Also in verschiedenen Stellen. Und ich war immer in der Küche verortet. Auch bis zu meiner Übernahme und auch danach. Also das heißt, 96 übernahm ich den Betrieb. Den Seehof und ja, also Gastronomie, Gastgeber sein. Ich bin aber immer gerne, und das liest man, glaube ich, auch im Buch nicht an der Front beim Gast, sondern eher im Hintergrund. Für mich ist die Atmosphäre wichtig im Vordergrund, um die kümmere ich mich, aber bin dann nicht der Schauspieler, der dann vorne steht, sondern eher der Regisseur, der von der Seite es beobachtet. Und trotzdem bin ich ein arbeitender Regisseur.
Wenn man jetzt weitergeht, dann ist es so, es gibt jetzt den Seehof. Es gibt, du hast es eingangs gesagt, wir haben uns das erste Mal jetzt kennengelernt im M32 in Salzburg. Es gibt jetzt recht neu in Goldeck noch ein weiteres Lokal.
Den Bierführer, ein Gasthaus.
Genau.
Über das möchte ich dann noch sprechen.
Gerne. Und dann gibt es noch einige Almen.
Zwei,
okay.
Also Skibetriebe, Winterskibetriebe.
Okay,
also
die sind nur im Winter offen.
Sind aber relativ groß. Das eine hat 1500 Sitzplätze und das andere 800.
Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, ein Hotel mit guter Gastronomie oder sogar sehr guter Gastronomie wäre ausreichend, um sich da zu verwirklichen.
Naja, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Wie mein Enthusiasmus damals nach Hause gekommen mit 24 und ständig Koch in dem Betrieb und dann sagen, ich will den Betrieb übernehmen. Das war dann, die Übergabe war nicht wahnsinnig transparent. Also es tauchten dann immer mehr Schulden auf. Und die Betriebsgröße ist nicht optimal für einen touristischen Hotelbetrieb. Also das heißt, das Ideale wären 80 Betten, wir hatten 60 oder 52. Es variiert immer. Und ich musste mich sozusagen aus den Schulden rausarbeiten. Und so habe ich dann auch Bereiche gesehen, wo ich mich anders engagieren konnte. Und erstens aus den Schulden rausarbeiten, dann den Betrieb so herzurichten, wie ich ihn will oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und zum Dritten auch nach den Auflagen dementsprechend zu investieren. Und so hat sich das halt einfach entwickelt. Salzburg, das Mönchsberg 32, also M32 ist ein Herzensprojekt nach wie vor. Das sind jetzt bald 20 Jahre, in denen ich es führe und es hat sich einfach so entwickelt. Man versucht halt einfach dann, ich hätte mir auch zurücklehnen können und sagen, okay, ich bleibe hier in der Küche mit meinen 15 Mitarbeitern. Aber das war nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist immer, obwohl ich vorher gesagt habe, ich bin gerne im Hintergrund, Menschen zueinander zu bringen und zu vernetzen, Schauspieler mit Regisseuren zu vernetzen, Politiker mit Schauspielern oder Regisseuren zu vernetzen, Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen, normale Menschen. Und diesen Ort als einzigartigen Ort zu gestalten, das ist eigentlich meine Profession.
Und diese Idee dahinter zu sagen, ich möchte das so gestalten und Orte, ich nenne es jetzt mal plakativ, Orte schaffen für andere Leute, dass die da eine schöne Zeit haben und sich kennenlernen und wieder Neues entstehen kann. Ist das schon, also wo kommt dieser Gedanke her? Hat er sich entwickelt irgendwann oder ist das, weil man als Kind dann schon hier rumrennt und das sieht?
Nein, es hat sich entwickelt. Also ich habe das festgestellt und das sage ja nicht ich, wo Neues entsteht, sondern das sagen ja meistens die hier sind und die dann erstaunlicherweise feststellen, den habe ich im See oft getroffen und wir machen jetzt das oder zum Beispiel den großartigen Simon Stone, den Regisseur oder die dann wieder Schauspielerinnen und Schauspieler treffen. Oder hier entwickelt sich wahnsinnig viel. Na, das hat sich einfach so, das war eine Fügung, aber das hat wahrscheinlich was mit der Atmosphäre zu tun. Das hat in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, dieser große Tisch, dieser blaue Salon, hinter dir die Schlingensief-Nachrichten, die er da an die Wand gemalt hat und so. Dieser Tisch hat was Magisches. Das ist ein Salontisch. Hier wird politisiert, hier wird gestritten, hier wird abgereist, weil man gestritten hat. Hier wird wieder angereist, weil man sich wieder versöhnt hat. Hier wird versucht, die Welt neu zu gestalten, einen Beitrag dazu zu leisten. Und das ist das Gute an einem Wirtshaus, an einem Hotel. Ich bin in der Nachbarstube, in der alten Stube drüben sozialisiert worden, am Sonntagstisch meiner Großmutter. Da kamen immer alle Bauern vor der Kirche, während der Kirche oder anstatt der Kirche, haben dort politisiert über die Nazizeit und über den Krieg. Und die einen haben verharmlost, die anderen haben attackiert und haben Diplomatie im kleinsten Kreis oder auch Aggression im kleinsten Kreis mitbekommen. Und meine Mutter hat mich und ihren zweiten Sohn sehr liberal, sehr offen, obwohl es eine erzkatholische Erziehung war, sehr offen groß werden lassen. Dieser Liberalismus ist mir geblieben.
Ist es dann so, dass du, wenn man jetzt schon gehört hat, dass es einige Betriebe gibt, die du, wo du deine Hand drüber hältst, so nenne ich es jetzt mal, die meiste Zeit dann doch im Seehof verbringst, oder?
Die wenigste Zeit.
Die wenigste?
Wir haben uns das so vereinbart, dass meine Frau, die Susi, sich um den Seehof hauptsächlich kümmert und sonst hätte ich das auch alles nicht machen können. Und mein Tagesablauf schaut, vielleicht kann man sich das vorstellen, also das wird ja jetzt im Winter ausgestrahlt, oder?
Ja, das kommt jetzt dann.
Also ich schlafe in Goldegg, stehe relativ zeitig auf, fahre dann nach Gastein, komme dann wieder nach dem Tagesgeschäft von Gastein zurück. Und so, jetzt ist zwischen 16 und 17 Uhr und fange eigentlich um 17 Uhr im neuen Gasthaus im Bierführer wieder an. Und dann gehe ich um 10 Uhr, 11 Uhr wieder schlafen.
Aber du bist dann, wenn du jetzt im Bierführer bist, was stehst du da in der Küche?
Ja, selbstverständlich. Ich halte jetzt ein großes Plädoyer und ich halte die Fahne ganz groß für ein Wirtshaus. Nicht für die High-End-Küche. Nicht für eine Low-Budget-Küche, eine Burger-Bude oder eine Würstelbude, sondern für das, was in der Mitte ist. Für das, was wir früher bei Muttern gegessen haben. Und das wird immer seltener. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Projekt, hier, ich will nicht sagen Lobbyarbeit zu machen, aber Bewusstseinsbildung zu machen, wie wichtig das ist. Wie wichtig es ist, traditionelle Gerichte noch so zu kochen, wie es früher war. Wie wichtig es ist, ein Wirtshaus zu haben, wo man jeden Tag hingehen kann und nicht nur in ein Spitzenrestaurant. Da geht man ja nicht jeden Tag hin. Da geht man vielleicht einmal im Quartal oder einmal im Jahr hin. Sondern genau das, was in der Mitte ist, das braucht's und das wird immer weniger. Das hat verschiedene Ursachen. Es liegt wahrscheinlich auch an uns selbst, aber da koche ich dann am Abend in diesem Wirtshaus. Da gibt es dann gefüllte Paprika, Zwiebelrostbraten.
Also absolute Klassiker.
Ja, aber gut gemacht. Viel Innereien, ein Hirn, Herz und Oden Happening. Die Menschen kamen früher, als ich noch in der Küche stand im Seehof, immer wegen den Innereien, die habe ich von meiner Mutter gelernt.
Warum Innereien? Also das ist ja selten auf Karten zu finden. Ja, außer vielleicht Leber nochmal oder so?
Ja, aber da gibt's viel, viel mehr. Also muss man dazu sagen, ich habe das Kochen von meiner Mutter gelernt und die hat die Innereien schon gekannt, sehr gut. Und ich habe es von ihr gelernt und das habe ich dann auch im Seehof fortgeführt und das mache ich jetzt so und ich weiß, dass die Menschen deswegen zu mir kommen.
Und
so, jetzt ist der Bierführer so und jetzt stellen wir uns ab April den Sommer vor oder den Frühling und dann fahre ich in der Früh nach Salzburg und am Abend wieder zurück in den Bierführer oder in den Seehof.
Okay.
So gestaltet sich, so verschiebt sich nach Saison meine Reise entweder nach Gastein oder nach Salzburg.
Also das heißt, du willst schon auch teilhaben. Du schaffst nicht neue Orte, die du dann einem Geschäftsführer übergibst und...
Nein. Das ist sowieso, das funktioniert im Tourismus, in der Gastronomie nicht, weil es immer persönlichkeitsbezogen ist. Und das ist nicht eine maschinelle Erzeugung. Das ist hier Dienstleistung und mit einem Persönlichkeitsfaktor. Hier muss immer eine Schwingung, angefangen von der Musik, die beschallt oder nicht beschallt, die stört oder nicht stört, bis zur Beleuchtung. Das muss immer alles passen, damit die Gäste sich wohlfühlen. Aber das muss so passen, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und ich sage immer, es ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Hier schafft der Wirt an. Mhm. Also das heißt, das ist vielleicht das Schwierige, aber es ist sehr persönlichkeitsintensiv. Mhm. Hätte was Gescheites gelernt.
Jetzt hast du deine Frau vorher erwähnt und auch gesagt, dass es ohne sie nicht gehen würde. Rein von einfach dem, ich interpretiere es jetzt einfach mal ganz wild rein, aber vom Vertrauen und zu wissen, das ist in guten Händen und jemand macht das.
Wegen der Persönlichkeit. Hier ist Ferienhotellerie, also gerade das, was hier das Seehof repräsentiert mit dieser Sinnstiftung, mhm. ist wiederum mit einer Gastgeberrolle versehen. Mhm. Und diese Gastgeberrolle muss beständig sein.
Okay.
Ganz einfach. Also ich stelle mir das, dieses Anonymisierte und so sehr schwer vor in unserem Bereich, aber es ist so. Mhm. Und die Susi ist die Kinder, die Mutter unserer Kinder. Mhm. Das ist ihre Homepage hier. Mhm. Die habe ich sozusagen größtenteils freigeräumt. Mhm. Und ich bin jetzt woanders.
Okay. Das heißt, dein Tag hat eigentlich mal 15 Stunden, wenn nicht mehr. Wahrscheinlich je nachdem, welche Feuer zu löschen sind.
Na, es sind nicht immer nur Feuer zu löschen. Das ist aktuell vielleicht so, weil wir erschwerte Maßnahmen am Arbeitsmarkt haben. Mhm. Aber es sind nicht nur immer Feuer zu löschen, es sind auch andere Dinge zu tun. Sich um andere Betriebe zu kümmern. Mhm. Aber mein Tag ist lang. Ich beschwere mich aber nicht darüber. Manchmal tut mir nur der Rücken schon weh, weil ich ja jetzt 55 bin. Ne?
Jetzt hast du schon gesagt, du wirst es, also der Seehof wird mal übergeben werden, schon mit einer mehr oder weniger bestehenden Zeitschiene.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ist es dann so, dass die anderen Sachen auch übergeben werden?
Nein, also ich war sehr offen darüber. Wie gesagt, ich habe meine Kinder gefragt, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Wenn ihr es nicht wollt, mhm. habt ihr Verständnis, dass ich dann das vielleicht veräußern werde oder mhm. stilllegen werde oder sonst irgendwas. Aber und Gott sei Dank, oder ich bin sehr dankbar, dass sich einer der Kinder gemeldet hat und er hat gesagt, ja, den Seehof mache ich. Mhm. Die anderen versuche ich weiter zu betreiben. Mhm. Ich brauche ja auch noch irgendwas zum Leben.
Jetzt hast du schon gesagt, dein Tag, also du hast kurz erklärt, wie dein Tag ist, dass es recht saisonbehaftet ist, was du wie machst. Jetzt gab es eine Zeit, da musstest du auch öfter nach Wien. Mhm. Bis Sommer letzten Jahres.
Juli.
Juli, ja.
Exakt, der 28. Juni.
Wo kam die Intention her, zu sagen, ich gehe in die Politik?
Die ist sehr früh gewachsen. Zum einen, vor allem bin ich hineingeflogen oder hineingetapst durch Interessenspolitik. Eine mhm. Stimme für den Tourismus zu sein. Das mhm. war Interessenspolitik in einer freien Interessensvertretung, die hieß oder die heißt nach wie vor Österreichische Hoteliervereinigung. Mhm. Und dann kam die Möglichkeit zu gestalten und der Bereich auch hier einen Beitrag dazu leisten, nach meinem Bedürfnis, nach meiner Vorstellung, für die nächste Generation einen Beitrag dazu leisten, wie es besser werden kann. Es ging mhm. mir nie darum, in die Politik zu gehen, um wichtig zu sein oder um Geld zu verdienen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das war im Nachhinein betrachtet eine wahnsinnig anstrengende Zeit, weil die 2-3 Tage in Wien musste ich mit den 4 Tagen in Goldeck oder in Salzburg oder in Gastein wieder wettmachen. Also es waren mhm. 7 Jahre lang, mhm. so lange saß ich im Nationalrat, 7 Jahre lang, 7 Tage Vollgas. Mhm. Und im im Juni letzten Jahres oder eigentlich im Anfang Mai hat sich dieser Gedanke bei den langen Autofahrten nach Wien schon manifestiert, dass es mir hier schon langsam zu viel wird. Mit verschiedenen anderen Einflüssen, also verschiedenen anderen Musiksteinen, kam ich dann zum Schluss, dass es nicht mehr geht für mich selber als Person. Ich war einfach irrsinnig ausgelaugt, psychisch am Ende. Für eine kleine Oppositionspartei, also für alle, die es nicht wissen, ich war bei den Neos, einer liberalen Fraktion. Und ich hatte vor allem diese Mega-Sprecherrollen Wirtschaft, Tourismus, Kultur, und das waren jene Betroffenen in der Corona-Zeit, die einfach große Sorgen hatten und irrsinnig viel zu tun. Ich schlief wahnsinnig schlecht. Bin in der Nacht um 3 Uhr aufgestanden, um die Mails zu beantworten. Das waren in einem Jahr über 2000, die Sorgen und Ängste. Und dann war irgendwann einmal der Punkt da, bei einer Autofahrt nach Wien, das ist im Unterschied zum Zugfahren viel anstrengender, weil man beim Autofahren nicht schlafen kann und nicht was anderes machen kann, sondern nur nachdenkt. Und dieses Nachdenken war ein Kreislauf in sich hinein und sehr belastend. An dem kam ich zum Schluss, dass es vorbei ist.
Okay, aber das ist, also ich stelle mir das, der Tag hat 24 Stunden für uns alle. Wie man diese 24 Stunden füllt, bleibt jeden Tag neu überlassen. Ja? Und jetzt hast du mehrere Betriebe, hast Verantwortung für dich selber und für Angestellte als Unternehmer. Und dann ist der Wunsch, doch noch Einfluss zu nehmen auf einer weiteren Ebene, so groß, dass du gesagt hast, okay, ich gehe diesen Weg und betreibe Dinge wie Wahlkampf, was ich mir extrem anstrengend vorstelle. Und du bist ja nun auch nicht eine halbe Stunde weg von Wien im Auto.
Wahlkampf ist natürlich dabei. Die Rampe ist immer dabei bei der Politik. Ja, ich hatte dafür auch verlässliche Mitarbeiter. Und ohne diese Mitarbeiter ging es auch nicht. Ich hatte dafür 3 Outlet-Manager angestellt. Also so gesehen, im Nachhinein muss ich eher auf Holz klopfen, dass alles immer so gut funktioniert hat. Aber ich habe das dann kompensiert durch einen erhöhten Aufwand an den Tagen, wo die Politik Pause hat. Das war immer an den Wochenenden, war immer in der Ferienzeit. Und an den Wochenenden und in der Ferienzeit ist im Tourismus am meisten zu tun.
Man könnte sich denken, dass die Dinge, die so in den letzten Jahren in der Politik passiert sind, mal Corona ausgeklammert, damit reinspielen, dass du halt sagst, okay, ich verlasse diese Bühne, diesen Ort? Ja, oder war das die Reißleine des Burnouts?
Nein, wie gesagt, es waren verschiedene Mosaiksteine. Also einer der Hauptgründe war das Gift in der Politik.
Wie meinst du das?
Der Diskurs fand nicht mehr statt. Es wurde nur mehr angegriffen. Es wurde persönlich angegriffen. Es ging auf meine Person als Unternehmer. Die Diskursfähigkeit. Der Parlamentarismus, das Plenum fand nicht mehr in der Qualität statt, wie ich es mir gewünscht hätte, wie ich hineingewachsen bin, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Gift in der Politik, auch wenn anderen vielleicht persönlich zu treffen, das hat mich zum einen gestört. Zum anderen war ein anderer Musikstein war der lange Lockdown über den Winter hinweg. Und dann wieder das langsame Aufsperren und nicht wissen, wohin die Reise geht, auch bei den Mitarbeitern, wo mich dann führende, leitende Mitarbeiter gebeten haben, doch im Betrieb zu sein, denn sie brauchen Unterstützung, ansonsten gehen sie auch. Eine gewisse Überarbeitung. Eine Angespanntheit und und diese langen Wege. Das Autofahren war vielleicht eine ganz schlechte Entscheidung, aber ich wollte während Corona nicht mit dem Zug fahren.
Okay, verständlich. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal besprochen, dieses uns alle seit jetzt 2 Jahren umtreibende Thema. Den einen mehr, den anderen weniger. Was hat Corona gemacht?
Eine große Unsicherheit. Mhm. Corona hat in der Gesellschaft vor allem eine höhere Aggressivität hervorgerufen. Eine Diskursunfähigkeit, ein Biotop von Diskursunfähigen geschaffen. Mhm. Eine Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Das merken wir ja. Mhm. Mit dem Ausgrenzen, Einsperren, mit dem Verpflichten zur Impfung, mit all diesen Diskussionen. Corona hat aber auch in der Gesellschaft, nicht bei meinen Mitarbeitern, aber ich merke das immer wieder, oder auch weil ich suche, eine gewisse Perspektivenlosigkeit für die Zukunft zurückgelassen. Das heißt, viele Menschen denken sich, oder manche Menschen denken sich, warum soll ich arbeiten gehen, oder warum soll ich 40 Stunden arbeiten gehen, wenn 20 Stunden auch reichen. Mhm. Das geht sich mit meiner Pension sowieso nicht aus, wir sollen den ganzen Blödsinn zahlen. Mhm. Corona hat unsere Psyche verändert. Mhm. Und ich würde dies, ich hoffe, ich werde nicht falsch verstanden, aber diese Entwicklung viel dramatischer sehen als wie eine Long-Covid-Krankheit. Die Long-Covid geht natürlich auf die Person und die sind alle betroffen und das tut mir auch leid, aber.
Du meinst es weg von dem Individualisierten, sondern der gesellschaftliche Konsens
mehr? Der gesellschaftliche Konsens, die beschriebene Aggressivität. Mhm. Und speziell für meine Branche hat es was bewirkt, wo wir sehr zu kämpfen haben, weil wir haben ein Geschäftsmodell, für Gäste zu kochen und sie ihnen Wein einzuschenken und ihnen eine Gesellschaft zu bieten. Die haben alle gesehen, es geht zu Hause auch mit Netflix und Lieferando. Vergessen aber die Qualität des Gesprächs und vergessen gleichzeitig Lieferando, also die lauwarmen Nudeln als gutes Essen.
Glaubst du, dass das nachhaltig ist und nicht nur ein punktueller?
Das ist nachhaltig. Das spüren wir. Das spürt, das ist, ich höre zwar immer wieder, es gibt den Drang oder jetzt wollen alle raus in die Freiheit. Mhm. Aber alleine der Gedanke, weil ich jetzt auch ein Wirtshaus mache und alleine diese Gedanken durchspielen zu müssen, beziehungsweise mit Gästen zu diskutieren, warum jetzt ein Kalbsrahmbeuschel, für das ich ja wahnsinnig berühmt bin, 13 Euro kostet oder nicht, die finde ich dann absurd. Und das greift um sich, weil man ja einfach auch merkt, bei einem Spar, Billa, you name it, gibt es ein Essen um 5,20 Euro und der glaubt, das Gleiche kriegt er bei uns, aber vergisst, dass die Händelbrust um 5,20 Euro aus seiner, jetzt Ukraine kann ich nicht sagen, sagen wir Moldawien, Händelfabrik ist und nicht aus meiner Gegend. Also es ist wurscht, es hat so viel verändert, die mich, muss ich ehrlich gestehen, manchmal trübsinnig machen, manchmal sehr nachdenklich. Und da stelle ich mir die Frage, will die Gesellschaft das überhaupt, dass es noch Wirtshäuser gibt? Will die Gesellschaft das überhaupt, dass es Menschen gibt, die am Wochenende für sie da sind und ihre Freizeit gestalten? Ist es deren Ansinnen? Da müssen sie ein bisschen mit mehr Respekt dem gegenüber, was es bedeutet, Speisen zuzubereiten, individuell, nicht ein vorpaniertes Schnitzel aus Moldawien zu verkaufen, sondern das zu klopfen, das zu panieren und dann ins Butterschmalz zu legen. Wollen Sie wirklich, wenn Sie alle darauf schimpfen, Gastronomie ist so scheiße, wenn man am Wochenende arbeitet, wollen Sie wirklich, dass alles zu hat? Dass wir alle, wenn wir von Montag bis Freitag arbeiten, Samstag und Sonntag unsere Freizeit genießen, aber dann haben wir das verdammte Recht im Tourismus auch Samstag, Sonntag die Freizeit zu genießen und kein Mensch kann mehr in ein Kaffeehaus, in ein Wirtshaus, in keinen Zoo, auf keine Burg, nirgendwo hinfahren. Wie ist das Ziel? Oder ist es doch was anderes? Oder versucht man hier einfach einmal umzudenken und zu sagen, bei mir muss keiner auf die Knie fallen, weil ich Samstag, Sonntag im Mönchsberg 32 ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen serviere. Aber sie sollen mich zumindest in Ruhe lassen, dass sie nicht darauf schimpfen. Und das ist so stigmatisiert, so ganz komplex. Diesen Knoten kann man nicht mehr lösen. weil alle, vor allem die Arbeitnehmervertreter, seit 30 Jahren darauf schimpfen, dass man Samstag, Sonntag arbeiten muss. Bei den Festspielen muss man auch Samstag, Sonntag arbeiten, bei der Polizei, bei der Bahn, überall muss man Samstag, beim Journalisten muss man, bei einer Zeitung auch. Und das macht mich trübsinnig. Mhm. Das ist eigentlich ein Punkt, über den ich gerne mal 8 Stunden philosophieren und reden möchte. Und an diesem Tisch wird auch oft darüber gestritten. Ich finde vor allem es am langweiligsten in meinem Leben, wenn es nur Ja-Sager gibt, sondern es muss kontroverse Meinungen geben. Aber mit dem einen Ziel, mit dem einen Anspruch, man muss nicht mit einer gleichen Meinung wieder aus diesem Raum hinausgehen, sondern man kann mit geteilten Meinungen, mit anderen völlig kontroversen Meinungen aus diesem Raum gehen, aber man muss einen Frieden geben danach. Mhm.
Ich finde es spannend, dass du das als so nachhaltig betrachtest. Also diese, ich nenne es jetzt mal Antipathie, die sehr vorherrscht. Vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, ich hoffe es natürlich nicht, ist keine Frage. Aber ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich schon denke, dass jeder hat mal Lust, einen Fernseher anzumachen und sich eine Pizza zu bestellen oder irgendwas.
Ja. Aber
aber jeder hat auch mal Lust.
Aber was meinst du in diesem Kontext
auf Wien zu gehen?
Antipathie?
Naja, euch gegenüber, der Gastro gegenüber und der zu sagen.
Nein, nein, ich habe nur dieses Phänomen im Lockdown, wie leicht es ging, was einzukaufen und den Streamingdienst zu abonnieren und mir ein Essen zu liefern zu lassen. Das wird nicht so bleiben. Es wird hat einfach zu einem Geschäftsrückgang geführt. Ich erzähle ein Beispiel. Der lange Lockdown hat vieles bewirkt. Er hat vor allem eines bewirkt, dass wir Mitarbeiter wirklich motivieren mussten in Salzburg. Vor allem in genügender Zahl und in ausreichender Stundenqualität wieder zu arbeiten. Also in regulären, also von 20 auf 40 zu kommen. Es war das zweite Wochenende in Salzburg, offen, schönes Wetter, Terrassengeschäft. Ich kann mich noch genau erinnern, ich stand hinter der Kaffeemaschine und ein politischer Vertreter, eine Vertreterin, saß auf der Terrasse draußen und hat sich beschwert, dass der Kaffee, dass das mehr wie 5 Minuten dauert und dass er mit 4,20 Euro viel zu teuer ist. Und ich habe sie fassungslos den Tisch angesehen und habe mir gedacht, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage, was ich mir gedacht habe, was hat ihr für Arschlöcher?
Ja gut, der Gedanke ist ja nicht unverständlich.
Na, okay. Also denken darf man ja, ne? Sprechen muss man das. Ja. Also man kann denken ist ja frei, ne? Ja. Aber jetzt habe ich es einfach ausgesprochen. Aber man sagt, wie respektlos kann man, und sie haben die Mitarbeiter zur Sorge gemacht, die da waren. Und das finde
ich. Das geht natürlich auch nicht.
Nein, das geht auch nicht. Und das finde ich auch nicht gut. Und das sitzt wie ein Schiefer unter meiner Haut.
Verständlich.
Der eitert. Aber es ist so. Und mich beschäftigt auch seitdem wahnsinnig viel, wie, welchen Beitrag kann ich jetzt leisten, dass das Image für unsere Branche besser wird. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, mit dem Ausstieg aus der Politik war ich wahnsinnig erleichtert. Ich habe den ganzen Sommer nur Kultur und nur Sport gelesen in den Zeitungen. Und seit dem Herbst juckt es mich. Das ist wie Crystal Meth einmal gezogen und da kommst nicht mehr los. Also würde ich die Möglichkeit haben, wieder zurückzugehen, würde ich sie sofort beim Schopf packen, weil ich glaube, dass es gerade jetzt ganz wichtig ist, für die Zukunft was zu tun. Dass es jetzt gerade wichtig ist, für die nächste Generation ein Sprachrohr zu haben und vor allem, dass es ganz, ganz wichtig ist, für das Unternehmertum da zu sein. Weil die, und vor allem für die kleinen und Mittelbetriebe, weil die müssen den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und aber die Chance gibt es nicht. Die wird es nicht geben und so kümmere ich mich halt darum, dass versuche halt einfach das Image nicht verludern zu lassen. Und das ist jetzt mein politischer Beitrag, mein Beitrag an der Gesellschaft. Was wäre die Gesellschaft ohne ein Wirtshaus?
Glaubst du daran, ist irgend jemand natürlich nicht, das wäre eine doofe Frage, aber woran liegt das, diese Gedanken, die du jetzt geäußert hast, dieses, ist das gesamtgesellschaftlich, dass es passiert, weil wir alle Amazon-süchtig sind? Und
ja, wir kommen dann erst immer wieder drauf, wenn es zu spät ist, wenn es den Kreisler im Ort nicht mehr gibt, wenn es das Wirtshaus im Ort nicht mehr gibt, wenn es den Buchhändler im Ort nicht mehr gibt. Wir haben aber gleichzeitig unsere unser Einkaufsverhalten verändert und besinnen uns nicht mehr darauf. Erstaunlicherweise schimpfen alle gegen Amerika und das sind meistens die Linken und die kaufen dann über den Handel ein. Hm. Also nicht über den Online-Handel kaufen sie ein. Ne? Also ich finde das aber ganz lustig. Ja, also wir können nur immer wieder in der Penetration der Meinungen, in der Penetration der Folgewirkung dieser Handlung auch immer wieder darauf aufmerksam machen, wohin die Reise geht.
Jetzt hast du gesagt, dass du zurückgehen würdest, beziehungsweise davor hast du sehr eindrücklich, finde ich, geschildert, wie sehr, also wie anstrengend es war, in diesem Politikbetrieb zu sein, neben deinen anderen Tätigkeiten. Und jetzt sind 8 Monate rum.
Ja, fast 12, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Also okay. Es sind genau 11 Monate und 15 Tage. Aber ich konnte ja nicht sofort gehen. Meine Chefin damals wollte, dass ich bleibe. Und ich habe einen grundsätzlichen Fehler gemacht. Ich habe mich überreden lassen. Und habe bei der, wie ich dann nach dem Erstgespräch, wie ich mir überreden habe lassen, hinausgegangen bin und die Tür zugemacht habe, habe ich gesagt, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und diese 2 Monate danach waren die Qual meines Lebens, weil ich einen Kreis nicht geschlossen habe, obwohl ich vorher eine Meinung oder eine Entscheidung getroffen habe und mich überreden habe lassen. Und jeder von uns weiß, der schon zum Beispiel, dass ich von wem trennen will und dann sich überreden lässt und dann kommt er drauf, ich mache das jetzt nur, damit ich meine Ruhe habe.
Na, das
und sich, und das wird die Hölle. Darum sollte man sich dementsprechend gut und anständig trennen.
Und jetzt gibt's die ersten Gedanken wieder und jetzt ist wahrscheinlich auch nicht heute in diesem Moment, sondern schon wahrscheinlich ein bisschen...
Seit dem Herbst, seit dem großen Auftauchen. Es wird jetzt nur Insidern was sagen, aber die Schmidt-Chat-Protokolle. Seitdem bin ich bestätigt. Seitdem, also diese Korruptionsvorwürfe, ich habe ja das damals schon sehr früh im Herbst 2017 aufs Tapet gebracht und jeder Journalist hat damals in meinen politischen Wirken gesagt, die Suppe ist zu dünn. Und seit diesen bestätigten, seit dem Rücktritt von Kurz oder wie es eng wurde, da hat es mich dann wieder gejuckt. Da wurde ich wieder zum Twitter-Nerd. ja, erstaunlicherweise, das war mit dem 28. Juni ein enormer Zeitgewinn. Ich habe dann einmal Twitter ausgeschaltet, also meinem Rücktrittstag, und habe gemerkt, ich spare mir 2 Stunden Zeit oder 3 Stunden Zeit auf Twitter am Tag. War gut. Ich wusste aber am Anfang nicht, was ich mit meiner Zeit tun soll. Aber das ging dann eh relativ schnell, dass ich andere Dinge erledigen musste.
Okay. Also der Wunsch weiterzumachen ist irgendwie da. Also jetzt hast du Twitter angesprochen, das finde ich grundsätzlich ein spannendes Thema. Auch unter dem Aspekt deines Tages und der Zeit. Du bist ja nicht nur auf Twitter, es gibt auch andere Kanäle, Instagram. Facebook schläft, glaube ich, ein bisschen.
Facebook habe ich schon vorher von mir persönlich entfernt. Das hat damals noch in meiner politischen Zeit eine Mitarbeiterin gemacht. Facebook finde ich das Letzte.
Okay.
Aber es gibt einen persönlichen Account auf Insta, Pepsch. Den liebe ich, das mag ich noch gern. Aber ist aber nicht mein Zielpublikum.
Okay.
Und Twitter.
Aber warum, was treibt dich da an? Was ist daran cool?
Eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist Instagram das Frustrierendste auf der Welt. Das ist ungefähr wie Gala lesen. Ja. Du siehst nur immer schöne Menschen, absolut, und glückliche Menschen.
Du siehst, wie geil es allen geht.
Wie geil es allen geht und bist selber frustriert.
Ja, absolut.
Ich schaue es gar nicht mehr so oft. Ich twitter einfach dann nur entweder meine Sprüche, mhm, oder irgendwas. Oder eben Twitter hat sich ja in der Lockdown-Zeit so entwickelt für mich. Instagram hat sich ja in der Lockdown-Zeit so für mich entwickelt, um Menschen eine Freude zu machen, die Koch-Challenges mit Paul Iwitsch. Mhm. Und jetzt, also Instagram zu schauen, ist eigentlich was, ich verstehe das gar nicht, wie man da eine Stunde lang hineinschauen kann und wie schön und wie glücklich und wie cool und was weiß ich, Waschbrettbauch oder so. Na, egal. Aber es ist frustrierend. Aber Twitter ist für mich gerade in der jetzigen Zeit, also seit 3 Tagen hänge ich total drinnen, weil mich das wahnsinnig mitnimmt, was da in der Ukraine passiert. Mhm. Und ich versuche mir einfach zu informieren oder zu schauen, was da passiert.
Okay. Glaubst du, wenn wir da nochmal ganz kurz zurückgehen mit diesem Corona-Thema, dass die Politik Dinge hätte besser machen können? Ja. Also das ist eine total bescheuerte Frage, natürlich. Aber ja, gefühlt, es ist nur eine gefühlte Wahrheit, hat's ja kein Land richtig auf die Kette gekriegt, oder?
Aber kein anderes Land hat so lange Lockdown-Tage gehabt oder so viele Lockdown-Tage gehabt wie Österreich. Mhm. Und kein Land hat so schlecht kommuniziert wie Österreich.
Okay.
Wie diese Bundesregierung. Mhm.
Okay. Dann steigen wir wieder aus aus dem doch ja
besser ist
aus dem anstrengenden C-Thema. Ich möchte aber kurz noch was dazufügen. Ich habe ja vor einem Jahr ein Foto von dir gemacht. Und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich habe neben dieses Foto das Zitat von dir geschrieben: Das gesellschaftliche Leben muss wieder repariert werden. Das wird eine Mammutaufgabe nach Corona werden. Da bietet die Gastronomie eine sehr gute Anlaufstelle für. Der einzige positive Aspekt ist mehr Zeit für meine Kinder. Ansonsten überwiegen die zahllosen, schlaflosen Nächte als Unternehmer. Januar 21, also muss es Ende Januar gewesen sein, dass wir uns gesehen haben. Ist das immer noch so?
Ja, das habe ich ja eingangs erwähnt. Also das haben wir vor kurzem, wie wir über Lieferando und all diese Lieferdienste gesprochen haben. Also das beschäftigt mich nach wie vor, wie wir gesellschaftlich wieder zueinander kommen. Mhm. Das war Januar 21, also Weihnachten 20, Silvester 21. Solche Weihnachten und Silvester werde ich nicht mehr erleben mit den Kindern zusammen, weil das meine Hauptzeit ist im touristischen Bereich. Mhm. Ja, und die schlaflosen Nächte, also es ist noch nicht vorbei. Mhm. Es ist noch nicht vorbei. Man muss ja ganz ehrlich sagen, die Wirtschaftshilfen funktionierten ja. Diesen Winter funktionieren sie nicht so dramatisch gut, aber vor allem in der Stadt Salzburg wird es noch ganz eng und ganz herausfordernd für uns alle, die im touristischen Umfeld arbeiten.
Weil der Städtetourismus noch nicht anlaufen wird?
Richtig, weil der Städtetourismus ganz, ganz lange braucht. Und wir müssen jetzt abwarten, was die nächsten Wochen passiert, was mit den Chinesen passiert, mit Taiwan. Mhm. Wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, werden sich die Chinesen denken, dann können wir Taiwan auch schlucken. Das ist meine große Angst. Aber würden wir das jetzt ausklammern, würde es denn noch bis 2025, 26 dauern, bis Übersee und der internationale touristische Markt wieder auf Salzburg so reflektiert. Man darf ja nicht vergessen, Salzburg ist laut einer OECD-Studie die meist betroffene Stadt weltweit, weil gemessen auf die Einwohnerzahl nirgends so viele Tagestouristen sind, außer in Hallstatt, aber das ist keine Stadt, das ist ein Dorf. Mhm. Ja, du schnaufst.
Da schnauft man einmal, ja.
Ja, aber es ist eine große Herausforderung. Und darum, da wäre die Politik gefragt, glaube ich. Mhm. Da wären Akzente, da bräuchte man Akzente, die man sehen muss. Mhm.
Okay, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, ob man dich vielleicht auf dieser Bühne mal wiedersehen wird. Und gehen ein Thema weiter, und zwar in etwas positive Gewässer. Man konnte dich jetzt schon ein paar Mal im Fernsehen sehen. Auf Vox, genauer gesagt.
In Kitchen Impossible.
Bei Kitchen Impossible, genau. Immer mit Tim Melzer.
Oder gegen ihn.
Oder gegen ihn, genau. Wie kommt's dazu? Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das erste Mal, wenn ich richtig bin, war 2018. Kann das sein?
Wir waren, also der Seehof war mal für eine Weihnachtsedition Gastgeber. Mhm. Und mein Freund, der Roland Trettl, der hat mich vorgeschlagen, uns vorgeschlagen. Und wir haben damals gekocht hier. Mhm. Und daraufhin hat sich eine Freundschaft entwickelt zwischen dem Melzer und mir. Und ich durfte jetzt schon ein paar Mal mitwirken. Mhm. Und am 27. März ist die nächste Ausstrahlung. Da trete ich gegen meinen Sohn an. Also der Tim, Melzer und ich im Team gegen diese Healthy Boy Band.
Ah, okay.
Diese Kultband. Also Koch gegen dieses Koch-Kollektiv. Koch. Ne?
Okay. Aber ist das eine reine, ist das just for fun? Oder, also wo kommt der, du hast Tim Melzer kennengelernt und dann hat er gesagt, okay, hast du nicht Bock? Und hast du gesagt, ja klar.
Ja, sicher.
So einfach.
Ja, und ich kann gut kochen.
Ich finde es, ich bin ja gastrofremd komplett und finde es höchst interessant bei dem Format, wie handwerklich gut die Leute drauf sind, die mitwirken. Also dieses, für alle, die es nicht kennen, man kriegt ein Gericht von einem Koch und muss dann ohne das Gericht, also man hat das Gericht, aber mehr nicht, keinerlei Informationen.
Man kennt nicht den Koch, das Restaurant.
Genau. Man kriegt einen Teller.
Man kriegt einen Teller in einer Blackbox.
Und muss es nachkochen.
Und muss es nachkochen. Muss vor allem, muss zuerst einmal herausschmecken,
was drin ist.
Welche Gewürze, welche Zutaten da drinnen sind. Dann kommt man in eine fremde Küche, muss in dieser fremde Küche des Originalkochs, muss das nachkochen und das wird dann nach einer Jury bewertet. Also du kannst gar nie besser sein als dieser Gastkoch, Gastgeberkoch.
Natürlich nicht. Ja.
Das Prinzip dieser Sendung ist, Menschen scheitern zu sehen. Mhm. Und es gibt nirgends ein schöneres Scheitern als dort.
Ist das spannend für einen selber, also selber zu testen, was kann ich und schmecke ich und fühle ich?
Ja.
Und ganz spannend sind ja auch die verschiedenen Wege, die gegangen werden können, um zu sehr ähnlichen, ich meine, man schmeckt ja als Zuschauer den Teller nicht, aber zu offensichtlich sehr ähnlichen Ergebnissen zu kommen.
Ja, für den Zuschauer ist es interessant, welchen Zugang ich jetzt zum Beispiel habe. Wie würde ich das Gericht erstens interpretieren und wie würde ich es kochen? Für den Zuseher ist es aber auch handwerklich ganz gut. Also erinnert man sich an die Weihnachtsedition, diese Engadiner Nusstorte oder den Hirschbraten oder so, das sind Gerichte gewesen, die konnte man locker zu Hause nachkochen. Mhm. Ja, für den Zuschauer ist es aber dann auch interessant, den Menschen da drinnen, weil wir sind ja keine Götter und keine Maschinen, sondern wir sind ja auch Menschen und scheitern. Mhm. Beim Fluchen, beim Scheitern zuzusehen und so, ja.
Da bist du auf jeden Fall ein guter Kandidat für, glaube ich.
Beim Fluchen?
Naja. Zumindest, wie man es in der Sendung wahrnimmt.
Ja, das ist halt auch, natürlich ist es auch Show. Aber es wird, die Kamera wird draufgedrückt und es wird gesendet. Also das heißt aufgenommen. Mhm. Es wird nicht so, oh, das ist jetzt misslungen, machen wir das jetzt nochmal. Also,
ja.
Na, aber ich liebe das Format. Es ist großartig und immerhin schauen es fast 4 Millionen Menschen, glaube ich.
Aber glaubst du nicht, um da wieder von vorher anzuknüpfen, dass solche Formate auch ein bisschen helfen, den Wert der Gastronomie wieder zu zeigen?
Ja, schon.
Und warum ihr auch Köche seid und nicht ich das jetzt einfach machen kann?
Ja, schon. Das bringt schon ein bisschen die Wertigkeit. Es macht, ist halt ein lustiges Format und ein schönes Format und ich könnte den Tim Melzer jeden Tag dafür abbusseln. Er tut sehr viel dafür.
Okay. Du hast jetzt gesagt, in diesem Format geht's ums Scheitern. Ist es so, dass du sagen würdest, du bist häufig gescheitert?
Na klar. Klar bin ich gescheitert. Also wer noch nie gescheitert ist, lügt sich selber an. Mhm. Ich bin unternehmerisch gescheitert, also nicht in den Konkurs gegangen, aber ich habe Betriebe eröffnet, habe sie wieder zugesperrt, habe sie verkauft. Ich bin bei meinen Vorsätzen gescheitert, was ich erreichen will, was ich machen will. Persönlich auch ab und an. Mhm. Also ja, ich meine, man braucht einen Zugang. Also das, was ich sehr früh gelernt habe, nicht von meinen Eltern, sondern von einem anderen, der gesagt hat, umfallen tut nicht weh, nur nicht mehr aufstehen. Mhm. Und man fällt öfters um.
Ich habe oft das Gefühl, dass bei uns, und mit uns meine ich ja Salzburg, Österreich, Deutschland, das Scheitern sehr, sehr negativ behaftet
absolut.
Ist.
Absolut, absolut. Und das meine ich ja auch mit schöner Scheitern. Absolut, also bei uns, der Wiener sagt, der Österreicher ist ein mieselsüchtiger Koffer. Und ich habe das auch hier kennengelernt. Also wenn Nachbarn oder andere sagen, wenn es ihm schlecht geht, geht es mir gut. Mhm. Das ist das, was uns vom angloamerikanischen Trend, dort hat es ein ganz anderes Bewusstsein, ein Level. Mhm. Dort will man helfen und will man vor allem, dort sind eigentlich diese Menschen am erfolgreichsten, die schon mal gescheitert sind.
Aber wieso ist das so?
Das ist eine Mentalitätssache. Das ist das Nicht-Gönnen. Das ist, erfolgreichen Menschen gönnt man sowieso nicht. Dann sagt man meistens, sie haben irgendwas gedreht, dass sie erfolgreich sind. Also die Mieselsucht ist ganz was Schlimmes. Mhm. Ist eine Charaktersache. Hat was mit dem Erzkatholizismus zu tun.
Ja, aber es ist in Hamburg auch so.
Naja, keinen. Die Hamburger sind ja auch Katholen, oder? Oder sind
eigentlich
das Calvinisten?
Nicht. Ist eher protestantisch. Wenn man da oben.
Naja.
Dankeschön.
Danke. Darf ich noch einen Espresso haben? Magst du einen an?
Na, danke.
Wir sind hier in einem Gasthaus, hier hört man das Wasser platschen.
Das ist absolut sinnvoll. Vielen Dank. Das Gegenteil davon, jetzt hast du das sehr offen gesagt, dass natürlich Scheitern Teil des Lebens ist. Ich glaube, niemand würde einem das streitig machen. Das ist ja das Lustige daran. Alle zeigen mit dem Finger auf alle, die scheitern und freuen sich drüber. Aber wir alle sind ja an egal was, ob das persönlich oder unternehmerisch oder ansonsten was schon mal gescheitert. Was ist deine, oder hast du eine Erfolgsdefinition?
Nein. Es gibt keine Formel dafür.
Nee, gar nicht mal, was die Formel dafür
gibt. Ja, aber Definition, also was ist Erfolg? Erfolg ist, erstens einmal gibt es keine Formel dafür. Das ist vieles mit Glück, mit vielleicht der zündenden Idee, am richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kennengelernt zu haben. Mhm. Aber eine Erfolgsdefinition ist vielleicht, hat auch was mit Glück zu tun oder so. Oder mit Zufriedenheit. Mhm. Gib ganz ehrlich zu, dass ich in der Vergangenheit, also in den letzten Monaten, überhaupt nicht zufrieden bin. Weil ich immer auch Angst habe, unternehmerisch zu scheitern. Mhm.
Ist da die Angst privater Natur oder geht es da eher um die Verantwortung der Mitarbeiter?
Die Verantwortung der Mitarbeiter und natürlich auch den Konsequenzen, vieles zu verlieren. Mhm. Für das ich so hart gearbeitet habe. Mhm. Ist natürlich eine Umstellung, aber selbst dann wird es Wege geben, wo ich wieder aufstehen werde.
Aber gibt es da Personen, die hilfreich sind zum Beispiel?
Therapeuten. Klar. Gespräche. Man braucht immer Außenstehende. Mhm. Man braucht immer Professionisten. Mhm. Und das, warum soll ich mich dafür schämen, dass ich in Therapie gehe?
Überhaupt nicht.
Na, eben. Aber ich glaube, viele trauen sich auch nicht aussprechen, dass sie Depressionen haben.
Die wenigsten.
Ja, genau. Also,
auch wieder ein großer negativer Unterschied zu den USA.
Ja. Mhm.
Okay, mich würde noch interessieren, gibt's irgendwas, wo du sagst, das war besonders prägend auf deinem Weg und hat das da dich dahin geführt, wo du jetzt bist? Ob das eine Entscheidung, eine Person, ein Umstand?
Es gibt viele, viele Wegbegleiter, viele Freunde, die einem geholfen haben, das wäre jetzt, oder Menschen, die zu Freunden geworden sind, das wäre jetzt vermessen oder falsch, irgendwen zu nennen, aber ich bin jedem dankbar, der mir geholfen hat und der mir Tipps gegeben hat, der ein väterlicher Freund war, der ein Begleiter war, der aber auch ein Kritiker war und mir gesagt hat, da läuft was falsch. Und ich glaube, das waren eher die wichtigeren.
Forderst du Kritik ein von Leuten dann?
Ja. Ich bin sehr wahnsinnig froh, wenn mir wer sagt, was falsch läuft. Bei mir persönlich. Aber auch im Betrieb. Wenn sie begründet ist. Es gibt keine besonderen Namen hervorzuheben, aber jeder weiß, wer sich angesprochen fühlt, der jetzt zuhört.
Okay. Jetzt sitzen wir hier seit knapp über einer Stunde. Dein Handy liegt nicht direkt neben dir, aber in Reichweite. Wie viele Nachrichten kriegst du am Tag?
Jetzt ganz wenig.
Hat das abgenommen?
Sehr, sehr. Also das alleine, der Handykonsum hat sich halbiert. Ich habe WhatsApp-Gruppen mit den einzelnen Betrieben, wo die führenden Mitarbeiter da drinnen sind. Und sonst versuche ich mich vor dem Trash los fernzuhalten. Und ja, heute ist es ein bisschen rund gegangen, weil Journalisten von mir einiges wissen wollten. Und obwohl ich nicht mehr in dem politischen drinnen bin, aber manche fragen mir halt immer noch, was Sache ist, aber es fällt mir auch nicht schwer. Ich schalte jetzt das Handy immer ab am Abend.
Das ist gut.
Das hat mir mein Therapeut empfohlen.
Fällt das schwer?
Nein.
Fiel das schwer?
Nein. Ich hätte es mir aber nicht vorstellen können, bis zum 28. Juni 2021. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Das ist sehr interessant. Okay. Ich habe in meinem anderen Podcast-Format immer Fragenpaare. Und da stelle ich eine Frage, wo sich dann Leute spontan so AB fragen. 14 Tage ohne Handy oder 14 Tage ohne Alkohol? Und das ist ganz lustig.
Jeder 14 Tage ohne Alkohol.
Ja. Genau so ist es.
Ja, na, ich frage mir die ganze Zeit, was haben die Menschen vorher gemacht? Auch so, wenn es einem persönlich so, wenn du wirst ja dann auch überwacht und kontrolliert, also nicht jetzt so von Geheimdiensten, so, auch von deinem nahen Umfeld, von einer Freundin, von einem Freund, von deiner Frau.
Das Erste,
und wenn du nicht erreichbar bist, wenn du nicht innerhalb von 15 Minuten zurückrufst, unterstellt man dir sofort vielleicht ein Verhältnis oder so ein oder irgendwas anderes Blödes.
Das Erste, was ich bei WhatsApp ausstelle, sind die blauen Hackerl, weil ich will es nicht wissen.
Ja, genau.
Weil ich werde nervös, dass Leute es gelesen haben und nicht antworten.
Richtig, richtig.
Ich will das aber gar nicht.
Ich habe es auch, genau so habe ich es auch gemacht. Das hat mir der Simon Stone gesagt.
Das ist halt eine Katastrophe, was das mit einem macht.
Genau. Und da stelle ich mir immer dann die Frage, wie haben wir das früher gemacht? Mit einer Viertelstandleitung beim Telefonfestnetz, vielleicht einen Brief, damals noch Fax.
Du bist älter als ich kann es nicht beantworten.
Wahnsinn. Also nein, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Es wäre eigentlich mein Lebenstraum, irgendwann einmal, wenn ich nicht mehr arbeite, irgendwo zu sein, wo kein Empfang ist. Das wird sich zwar nicht spüren, aber wo man sich dann ab und an meldet.
Okay. Dann habe ich eine Abschlussfrage. Was ist dein Sinn des Lebens?
Arbeiten.
Kurz und bündig. Und in diesem Sinne vibriert das Telefon.
Ja, aber
das war Timing.
Nein, Also, es ist eine sehr schwierige Frage. Und das ist leider im Moment so, dass ich mir das auch anders vorgestellt habe, aber es ist leider so, dass ich merke, das ist das Frustrierende, dass ich manchmal wirklich mit Tränen in den Augen im Auto sitze und von A nach B fahre und denke mir, also arbeiten ist bei mir eigentlich nichts übrig geblieben. Ich habe mir das anders vorgestellt, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist wahrscheinlich, wo ich persönlich am größten und das größte Scheitern zu verzeichnen habe. Ich habe mir vorgestellt, wirklich fest zu arbeiten. Ich bin mit dem Prinzip erzogen worden, Leistung muss sich lohnen. Habe wahnsinnig viel geleistet. Habe natürlich auch meine Unternehmen erweitert. Aber jetzt in der Post-Corona-Zeit oder in der noch nicht ganz so Post-Corona-Zeit merke ich, dass ich immer mehr tun muss statt weniger. Weil natürlich auch finanziell es schwieriger geworden ist. Und das braucht jetzt einige Jahre. Und weiß, dass ich eine Perspektivenlosigkeit habe mit Freizeit, sondern nur meine Perspektive habe mit Arbeiten. Und das ist mein, nach der Frage, was mein Sinn des Lebens ist. Es ist sinnlos, aber es ist der Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Aber es ist einfach das Verantwortungsgefühl. Es ist
also eher der Weg.
Ja, das mag jetzt vielleicht nicht eine fröhliche, ein fröhlicher Schlusssatz sein oder so, aber manchmal denke ich mir schon, ob sich mein Leben besser ausgezahlt hat als wie das eines Lokführers, der mit 53 in Pension geht und eigentlich vielleicht hat er ein schöneres Leben als ich. Der wird wahrscheinlich nicht so viele Gäste haben. Der wird wahrscheinlich nicht einen Schlingensiefer an der Wand haben. Aber was hilft der Schlingensiefer an der Wand, wenn du dann außer Arbeiten nichts tust? Und so, ich träume oft manchmal davon in der letzten Zeit. Also ich habe nie geträumt so richtig. Aber jetzt habe ich 2-3 Mal geträumt, dass mich so während dem Kochen fliege ich um und dann zieht mich der Sanitäter an den Füßen aus der Küche raus und sagt, es ist vorbei. Irgendwie schön. Muss auch was Schönes sein.
Ich finde, was ja da der wichtige Gedanke ist, weil ganz häufig wird ja so die Arbeit als so aufoktroyiert wahrgenommen bei uns. Ja, und ich habe gerade, weil ich bin selber irgendwie Mitte 30 und habe mit sehr vielen Menschen Kontakt, die viel zu viel arbeiten und das aber in irgendeiner Werbeagentur oder so und da nicht so sehr sinnstiftend drin verhaftet sind. Und ich mir aber denke, es gibt ja auch Sachen, die man sehr gerne tut. Und die Frage ist ja dann, ist Kochen für dich überhaupt Arbeit?
Schon. Es ist ja anstrengend. Es ist ja handwerklich. Es ist Arbeit. Also was ich wahnsinnig gerne, von dem ich immer wieder träume, also nicht träumen jetzt, sondern das mir vorstelle, ist ein halbes Jahr nichts zu tun, nur Bücher zu lesen. Ich hab so viele Bücher, die ich nachlesen muss. Und das würde ich mir wünschen, dass mir das nochmal gegönnt wird.
Du kannst die 2 Stunden weniger Handyzeit benutzen.
Da schlafe ich jetzt.
Das ist auch gut. Ja. Das ist auch sinnvoll.
Die schlafe ich jetzt nach. Also ich muss sehr viel tun.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Nachschlafen.
Nachschlafen.
Lieber Sepp, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Hendrik. Schaust jetzt noch in den Bierführer, kommst noch zum Essen?
Fix.
Ja, ich gehe jetzt rüber kochen und du meldest dich dann drüben.
Mache ich.
Ich muss nur rüber meinen Andreas unterstützen in der Küche.
Sehr gut.
Danke dir,
danke, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.